Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 26. Lehreinheit mit dem Titel und Thema Zustandssumme. Wir haben in unseren letzten Lehreinheiten einen Einstieg in das Gebiet der statistischen Thermodynamik vollzogen. Wir haben uns klargemacht, worum es grundsätzlich in der statistischen Thermodynamik geht. Das ist die mikroskopische Beschreibung chemischer Systeme. Konkret mit einem Blickwinkel auf deren energetische Zustände. Im Zentrum dieser Betrachtung steht eine Abschätzung der Besetzungszahlen der quantenmechanischen, also molekularen Energieniveaus. Ein solcher Satz von Besetzungszahlen ist uns als Verteilung gegeben und wir haben gesehen, dass in Vielteilchensystemen vor allem nur eine, die wahrscheinlichste Verteilung, dominiert, die daher auch dominierende Verteilung genannt wird. In unserer letzten, der vorherigen Lehreinheit, haben wir einen analytischen Formelausdruck für diese wahrscheinlichste Verteilung abgeleitet, die Boltzmann-Verteilung. Und sind dabei auf eine Größe gestoßen, die uns bis dato noch wie eine mathematische Hilfsgröße erscheint, aber für die wir am Ende der letzten Lehreinheit schon gesehen haben, dass sie eine ganz zentrale Relevanz zu haben scheint, die Zustandssumme. In der jetzigen Lehreinheit wollen wir uns mit dieser Größe ganz fokussiert auseinandersetzen. Wir haben uns am Schluss der vorigen Lehreinheit die Zustandssumme illustriert durch eine Grenzwertbetrachtung, indem wir uns klargemacht haben, was sie für Werte annimmt, im Grenzfall unendlich niedriger und unendlich hoher Temperatur, also für T gegen 0 respektive T gegen unendlich. Und haben gesehen, dass im erstgenannten Fall, also im Grenzfall T gegen 0, die Zustandssumme gleich wird mit dem Entartungsfaktor des Grundzustands. Sie gibt uns demgemäß an, dass im Grenzfall T gegen 0 eben nur dieser Grundzustand bevölkerbar ist, also erreichbar ist. Wohingegen im anderen Grenzfall T gegen unendlich die Zustandssumme den Wert Summe aller Entartungsfaktoren aller Zustände annimmt. Das heißt, hier sind dann alle Zustände zugänglich. Wir haben bei dieser Betrachtung stets einen molekularen Fokus gehabt. Wir haben die Zustandssumme ja auch molekulare Zustandssumme genannt. In dieser Betrachtung liefert sie uns Informationen über die Zugänglichkeit der quantenmechanisch-energetischen Zustände einzelner Moleküle. Die mathematische Notation dieser Auffassung der Zustandssumme ist uns in Gleichung 438 im Skript nochmal hingeschrieben. Das Ziel der statistischen Thermodynamik ist es jedoch letztlich, ein System aus vielen Teilchen, aus N-Teilchen zu beschreiben, um dann damit eine Brücke zur makroskopischen Thermodynamik zu schlagen. Dafür benötigen wir eine Zustandssumme, die uns nicht eine Aussage über die Erreichbarkeit molekularer energetischer Zustände macht, sondern von Systemzuständen. Das ist uns in Gleichung 439 denotiert. Wir nennen diese letztgenannte Zustandssumme die Systemzustandssumme, während wir die erstgenannte Zustandssumme die molekulare Zustandssumme nennen. Wir denotieren sie durch den kleinen Buchstaben Q für die molekulare und den großen Buchstaben Q für die Systemzustandssumme. Wir suchen jetzt den Zusammenhang zwischen klein Q und groß Q, also zwischen der molekularen Zustandssumme und der Systemzustandssumme. Um diesen Zusammenhang zu erreichen, machen wir uns mit einem Konzept vertraut, dem Konzept der Gesamtheit, auch Ensemble genannt. Was wir damit berücksichtigen, ist, dass in Vielteilchensystemen unsere Bedingung konstanter Energie für die Teilchen, also die wir zum Beispiel bei der Ableitung der Boltzmann-Verteilung in unserer vorigen Lehreinheit als Grundbedingung an den Anfang gestellt hatten und auch benutzt hatten, in dem mathematischen Kunstgriff der Anwendung der Lagrangeschen Multiplikatoren bei der Herleitung der Boltzmann-Verteilung. Diese Bedingung gilt jetzt aber in Vielteilchensystemen nicht mehr, denn da können die Teilchen ja untereinander stoßen und dadurch Energie austauschen. Wir müssen also bezogen auf die Energie im Folgenden mit dem zeitlichen Mittelwert rechnen. Und den bekommen wir aufgrund der Ergodizitätsbedingung über den Char-Mittelwert. Und den wiederum kriegen wir aus dem Konzept der Gesamtheiten. Grundsätzlich können wir drei verschiedene Arten von Gesamtheiten oder Ensembles voneinander unterscheiden. Wir betrachten dazu wieder ein Beispielsystem, welches wir uns jetzt aufgeteilt in vier Teilsysteme vorstellen. Unser Ensemble besteht demnach aus n gleich 4 identischen Replikationen eines elementaren Mikrosystems, in welchem die Energie E, die Teilchenzahl groß n und das Volumen konstant sei. Wir können uns das so vorstellen, dass diese Mikrosysteme, aus denen sich das Gesamtsystem zusammensetzt, kleine Wassertröpfchen sind und die Gesamtheit wäre dann ein ganzer Eimer voll Wasser, in dem sehr viele solcher Tröpfchen enthalten sind. Wir veranschaulichen uns das jetzt mal mit vier Teilsystemen, also sozusagen mit vier Wassertröpfchen. Und dabei können wir, wie gerade erwähnt, drei verschiedene Fälle unterscheiden. Im ersten Fall, Fall A, sind die Teilsysteme, also hier zum Beispiel vier Stück, isoliert voneinander. Das heißt, zwischen den Teilsystemen haben wir starre adiabatische Wände. Starre Wände, das bedeutet, es ist kein Arbeitsaustausch zwischen den Teilsystemen möglich. Und adiabatische Wände bedeutet, es ist auch kein Wärmeaustausch zwischen den Teilsystemen möglich. Demnach ist für das ganze System und jedes seiner Teilsysteme E N und V konstant. Die Gesamtenergie, die Gesamtteilchenzahl und das Gesamtvolumen für das Ganze und für jedes Teilsystem ist konstant. Wir nennen diese Gesamtheit eine sogenannte mikrokanonische Gesamtheit, auch als ENV-Ensemble bezeichnet. Im zweiten Fall, Fall B, sind die Teilsysteme geschlossen, aber in thermischem Kontakt. Das heißt, Wärmeaustausch ist jetzt möglich. Wir haben immer noch starre Wände zwischen den Teilsystemen, die Stoffaustausch und Arbeitsaustausch verhindern, aber die sollen diathermisch sein. Das heißt, Energiefluktuationen, Delta Q, zwischen den Teilsystemen seien jetzt möglich. Dann ist nicht mehr E, N und V in jedem Teilsystem konstant, sondern T, N und V ist in jedem Teilsystem konstant. Wir nennen dies eine kanonische Gesamtheit, auch als TNV-Ensemble bezeichnet. Im dritten Fall nehmen wir nun an, dass keine Wände mehr zwischen den Teilsystemen existieren. Also wir stellen uns da nur noch imaginäre Trennlinien vor. In diesem Fall ist sowohl Wärme- als auch Stoffaustausch möglich. Das heißt, wir haben Energie- und Dichtefluktuationen, Delta Q und Delta N, zwischen den Teilsystemen. Hier ist jetzt nicht mehr T, N und V konstant, sondern T, μ und V konstant. Temperatur, Volumen und chemisches Potenzial sind konstant. Dies nennen wir eine großkanonische Gesamtheit, auch T-μ-Ensemble genannt. In allen drei Fällen hat die Gesamtheit nach außen hin aber immer adiabatische Wände. Also nach außen hin ist E immer konstant. Daher kann die Herleitung der Boltzmann-Verteilung für diese Gesamtheiten im Prinzip analog so erfolgen wie bisher und liefert uns damit die wahrscheinlichste Verteilung für diese drei Fälle. In Fall A erhalten wir eine mikrokanonische Verteilung. Das ist die Boltzmann-Verteilung, so wie wir sie schon kennen. In Fall B erhalten wir eine kanonische Verteilung. Hier haben wir es mit der Boltzmann-Verteilung zu tun, die sich jetzt nur in einem Detail unterscheidet. Wir haben da groß E statt klein Epsilon im Exponentialterm stehen. Es sind die Energieniveaus des Systems und nicht mehr die Energieniveaus der Einzelteilchen, die im Exponentialterm stehen. Im Fall C nennen wir die wahrscheinlichste Verteilung großkanonische Verteilung. Der für die Chemie wichtige Fall ist Fall B, für den wir es also, wie gerade eben gesagt, mit einer kanonischen Zustandssumme zu tun haben. Diese ist uns in Gleichung 440 ausgedrückt. Analog zur mikrokanonischen, das heißt molekularen Zustandssumme, die wir in der letzten Lerneinheit kennengelernt haben, drückt uns diese kanonische Zustandssumme, also die Systemzustandssumme aus, was für eine relative Anzahl Ni der insgesamt N-Teilsysteme bei einer gegebenen Temperatur T vorliegt, in Abhängigkeit von deren Energie Ei. Die Grundform dieser Gleichung ist sehr ähnlich zur Form der mikrokanonischen, also molekularen Zustandssumme, die wir schon kennen. Nur jetzt eben mit dem Unterschied, dass es auf der linken Seite der Gleichung nicht um den relativen Anteil Teilchen im System gibt, die sich im Zustand so, so oder so befinden, sondern um den relativen Anteil der Teilsysteme, die sich in den systemischen Energieniveaus E1, E2, E3 und so weiter befinden. Und als Vorfaktor vor dem Exponentialterm auf der rechten Seite der Gleichung taucht jetzt hier nicht 1 durch klein Q, sondern 1 durch groß Q auf, mit der kanonischen bzw. Systemzustandssumme, die uns ganz rechts in der Zeile von Gleichung 440 hingeschrieben ist. Diese Formel sieht auch wieder sehr ähnlich aus wie ihre Schwesterformel für die molekulare Zustandssumme klein Q, mit dem einzigen Unterschied, dass da eben jetzt groß Q statt klein Q auf der linken Seite der Gleichung steht und dass auf der rechten Seite der Gleichung im Argument der Exponentialfunktion nicht Epsilon I, sondern EI steht. Also nicht die molekularen quantenmechanischen Energieniveaus, sondern die Systemenergieniveaus. Ausgehend von dieser letztgenannten Formel können wir jetzt den gesuchten Zusammenhang zwischen klein Q und groß Q, also zwischen der molekularen und der Systemzustandssumme, herstellen. Wir müssen uns dazu nur noch schnell ein weiteres Konzept klar machen, nämlich das Konzept der Systeme unabhängiger Teilchen. Was meinen wir damit? Wenn wir von unabhängigen Teilchen sprechen, dann meinen wir, dass Zustand und Energie eines Teilchens 1 unabhängig sein sollen von denen eines Teilchens 2. Wir sprechen also von wechselwirkungsfreien Teilchen. Wir kennen von ganz zu Beginn unserer Vorlesung auch schon Materiezustand, wo das vorliegt, im idealen Gas. Für unsere Betrachtung hier gibt es jetzt sogar noch einen anderen Materiezustand, der noch einfacher zu behandeln ist als das ideale Gas, nämlich ein ideales Kristallgitter. Hier haben wir es nämlich mit n identischen, unterscheidbaren Teilchen zu tun. Jedes dieser Teilchen habe die molekulare Zustandssumme, so wie wir sie kennengelernt haben, also klein q ist gleich Summe über e hoch minus Beta mal Epsilon j. Und wir fragen uns jetzt, wie ist dann der Energiezustand Ei des Systems? Ein Ansatz dafür ist uns in Gleichung 441 hingeschrieben. Wir nehmen an, die Energie des Systemzustands I, Ei, ergibt sich einfach additiv aus den entsprechenden zugehörigen molekularen Energieniveaus Epsilon I für die einzelnen Teilchen. Also Epsilon I von Teilchen 1 plus Epsilon I von Teilchen 2 plus Epsilon I von Teilchen 3 und so weiter bis Epsilon I von Teilchen N. Zusätzlich dazu müssen wir noch einen weiteren Summanden hinzuziehen, der Wechselwirkungen zwischen den Teilchen berücksichtigt. Die Wechselwirkungsenergie zwischen den Teilchen im Systemzustand I. Das ist der ganz rechts in der Gleichung stehende Summand V mit dem Index I. Den können wir beispielsweise ansetzen, so wie es in Gleichung 442 getan ist, als Paarwechselwirkungsenergie, also als paarweise Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen A und B. Das ist jetzt eigentlich auch nur eine Näherung, weil es eben nur paarweise Wechselwirkung berücksichtigt, nicht aber die simultane Wechselwirkung von 3, 4 oder 5 Teilchen auf einmal. Diese Näherung ist aber nichtsdestotrotz ziemlich gut. Wir nehmen jetzt noch weiter vereinfachend an, dass es gar keine Wechselwirkung gibt, also keine höheren zwischen 3, 4 oder 5 Teilchen und auch noch nicht mal als paarweise Wechselwirkungen. Dann können wir diesen letztgenannten Term Vi gleich 0 setzen und finden einen Ansatz für die Systemzustandssumme gemäß der obersten Zeile von Gleichung 443. Groß Q sei die Summe der Systemzustände I, also wie in Gleichung 440 hingeschrieben, sei es Summe über E hoch minus Beta Ei. Und für das Ei setzen wir jetzt, wie gerade eben in Gleichung 441 geschehen, eine Summe der molekularen Energieniveaus Epsilon I der Einzelteilchen an. Jeweils mit diesem Boltzmann-Faktor minus Beta davor. Diese große Summe können wir nach den Rechenregeln für Exponentialfunktionen aufteilen in lauter Einzelsummen, die jeweils ein Produktzeichen dazwischen haben. Und diese Einzelsummen sind dann ja nichts anderes als die molekularen Zustandssummen. Also das heißt, die molekulare Zustandssumme für Teilchen 1, die molekulare Zustandssumme für Teilchen 2, die molekulare Zustandssumme für Teilchen 3 und so weiter bis hin zur molekularen Zustandssumme von Teilchen n. Alle jeweils mit einem Malzeichen dazwischen. Das heißt, was wir da stehen haben, ist nichts anderes als ein Produkt der molekularen Zustandssummen. Und da die Teilchen per Definition identisch sein sollen, also zwar unterscheidbar, aber identisch, sind diese molekularen Zustandssummen alle gleich. Das heißt, wir können sagen, unsere Systemzustandssumme groß Q ist nichts anderes als die molekulare Zustandssumme klein Q hoch N, hoch der Anzahl Teilchen, wie es in der ganz untersten Zeile von Gleichung 443 steht. Also lassen Sie uns das mal veranschaulichen. Wir betrachten mal ein ganz einfaches System mit nur 2 Teilchen. Und jedes Teilchen habe 10 Zustände. Für dieses System wäre groß Q die Systemzustandssumme 10 mal 10, also 10 hoch 2, eben gerade Q hoch 2, also Q hoch N. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, weil wir es für ein System mit ortsfesten Teilchen geführt hatten, die auf Gitterplätzen sitzen in einem idealen Kristall und dadurch unterscheidbar waren. Als nächstes wollen wir ein System betrachten mit nicht unterscheidbaren, nicht lokalisierbaren Teilchen. Hierbei haben wir ein Problem, denn die Vertauschung durch den ständigen Platzwechsel aufgrund der Teilchenbewegung in Flüssigkeiten und Gasen lässt die Teilchen, die immer noch per Definition identisch sind, nicht mehr unterscheidbar werden. Würden wir sie unterscheidbar machen, zum Beispiel durch eine geeignete Art der Markierung, dann wären sie nicht mehr identisch. Das heißt, wir haben es jetzt mit identischen, nicht mehr unterscheidbaren Teilchen zu tun. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal Teilchen 1 in einem Zustand A betrachten, mit dem Energie Epsilon A von Teilchen 1, und Teilchen 2 im Zustand B mit der Energie Epsilon B von Teilchen 2. Und jetzt uns einen Platzwechselvorgang vorstellen, wo 1 und 2 die Plätze tauschen. Danach haben wir dann Teilchen 2 im Zustand A mit der Energie Epsilon A von Teilchen 2 und Teilchen 1 im Zustand B mit der Energie Epsilon B von Teilchen 1. Würden wir dies jetzt, wie gerade eben geschehen, bilanzieren, dann würden wir dabei doppelt zählen. Das heißt, wir müssen hierbei noch durch die Anzahl Permutationsmöglichkeiten teilen. Und wie ist die? Die ist gerade n Fakultät. Das heißt, in diesem Fall ist die Systemzustandssumme groß Q einfach 1 durch n Fakultät mal Q hoch n, wie uns das in Gleichung 444 hingeschrieben ist. Okay, damit haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Systemzustandssumme und der molekularen Zustandssumme. Die Systemzustandssumme ergibt sich aus der molekularen Zustandssumme einfach, indem wir dieselbe hoch n nehmen. Und jetzt noch einen Faktor 1 durch n Fakultät davor stellen, wenn wir es mit Systemen aus unabhängigen, nicht lokalisierbaren Teilchen zu tun haben, während wir diesen Faktor weglassen können, wenn wir es mit Systemen unabhängiger, lokalisierbarer Teilchen zu tun haben. Die große Frage lautet nun, wenn wir das jetzt also haben, wenn wir jetzt die Systemzustandssumme haben, als Funktion der wichtigsten Zustandsvariablen, also als Funktion von T und V, und wenn wir dann auch Abhängigkeiten davon haben, also die partielle Ableitung von Q nach T oder von Q nach V, dann haben wir ja eine mikroskopische, statistische Beschreibung unseres Systems. Wie erhalten wir daraus jetzt eine makroskopische, eine thermodynamische Beschreibung? Also die thermodynamischen Zustandsfunktionen S, U, H, F, G, CV, CP und so weiter. Dies führt uns in das Herz des Kapitels Statistische Thermodynamik, mit dem wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen möchten. Wir legen los, indem wir auf die zentralste Größe der Thermodynamik schauen. Welche ist das? Erinnern Sie sich? Das ist die Entropie. Denn diese Größe ist es, die darüber entscheidet, welche Prozesse im Universum freiwillig ablaufen und welche nicht. Wir schauen uns die Entropie jetzt aus statistischem Blickwinkel an. Wir betrachten dazu wieder ein isoliertes System, das wir uns wieder, wie in unserer Betrachtung der Gesamtheiten, aus Teilsystemen konstituiert vorstellen. Hier jetzt aus zwei Teilsystemen, A und B. Das Teilsystem A hat eine Entropie S mit dem Index A und wird dadurch makroskopisch beschrieben. Mikroskopisch wird es durch seine Anzahl an Mikrozuständen beschrieben. Diese Anzahl ist Omega mit dem Index A. Naja, und das gleiche gilt für Teilsystem B genauso. Makroskopisch wird Teilsystem B durch die Entropie von B beschrieben, S mit dem Index B. Mikroskopisch wird es durch die Anzahl der Mikrozustände des Teilsystems B beschrieben, Omega mit dem Index B. Wenn wir uns diese beiden Beschreibungsgrößen jetzt einmal anschauen aus dem Blickwinkel der klassischen Thermodynamik und der statistischen Thermodynamik, was können wir da festhalten? Zunächst mal können wir aus der klassischen Thermodynamik festhalten, dass die Entropie S eine additive Zustandsfunktion ist. S gesamt ist gleich S des Teilsystems A plus S des Teilsystems B. Und diese Funktion ist im Gleichgewicht maximal. Gleichgewicht wird also durch S-Max angedeutet. Und die Variation von S, Delta S, in diesem Gleichgewicht ist dann 0. Aus dem Blickwinkel der statistischen Thermodynamik nehmen wir die Mikrozustände in den Fokus. Diese Größe ist multiplikativ. Die Anzahl Mikrozustände Omega des Gesamtsystems ist die Anzahl Mikrozustände von A mal die Anzahl Mikrozustände von B. Wir können uns das klar machen, indem wir ein System beispielsweise aus drei Teilchen mit einem Spin betrachten. Der Spin ist ein quantenmechanisches Phänomen, das Sie in der PC2 noch kennenlernen, das genau zwei Zustände annehmen kann, Alpha und Beta. Wenn wir jetzt ein System von drei solcher Spins betrachten, dann gibt es insgesamt in diesem System 8 Zustände, nämlich die 8 Realisierungen dieser drei Spins Alpha, 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 Beta, Alpha, Beta, Alpha, Beta, Alpha, 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 Beta, 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 Alpha, Beta, 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 Alpha und Beta, Beta, Beta. Haben Sie mitgezählt? 8 Realisierungen. Eben 2 mal 2 mal 2. 2 hoch 3 Zustände. Und nicht etwa nur 2 mal 3 Zustände. Hier ist die Anzahl Zustände also nicht additiv, wie das bei der Entropie der Fall war, sondern multiplikativ. Gleichsam ist die Größe Omega, wie die Entropie, im Gleichgewicht maximal. Das heißt, Gleichgewicht wird uns angezeigt durch Omega Max, dessen Variation Delta Omega dort dann 0 ist, wenn wir das Variablenensemble N, U und V konstant lassen. Wenn wir das nun zusammennehmen, können wir festhalten, dass sich die Gesamtentropie konstituiert aus Summe der Teilentropien, während sich die Gesamtzahl Mikrozustände konstituiert aus Produkt der Anzahl Mikrozustände der Teilsysteme. Was ist der mathematische Zusammenhang zwischen einer Summe und einem Produkt? Das ist der Logarithmus. Also können wir ansetzen, dass S sich darstellen lassen muss als ln von Omega. Und der einfachste Ansatz, den wir für einen solchen Zusammenhang darstellen können, ist ein Proportionalitätsansatz. Wir schreiben demgemäß, S ist gleich Proportionalitätskonstante K mal ln Omega. Aus den beiden anderen Bedingungen, die wir für Entropie und die Anzahl Mikrozustände formuliert haben, nämlich dass die beide im Gleichgewicht maximal sein sollen, folgt, dass die Proportionalitätskonstante, die wir gerade eingeführt haben, größer 0 sein muss. Konkret hat sie einen Zahlenwert von plus 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Es ist die Boltzmann-Konstante, die wir auch auffassen können als universelle Gaskonstante R durch Avogadro-Konstante Na. Demnach können wir den Zusammenhang zwischen S und Omega darstellen, wie uns das in Gleichung 445 hingeschrieben ist. Die Boltzmann-Formel. S ist gleich K mal ln Omega. Wir kennen diese Boltzmann-Formel schon aus unserer Lehreinheit über die Entropie, in der wir auch die Tragik hinter der Formel erkannt hatten, die sich auf Boltzmanns Grabstein eingraviert vorfindet. Rechnen wir nochmal kurz eine Probe, ob diese Formel wirklich sinnvoll ist. Also wir schreiben hin, S ist gleich K mal ln Omega und jetzt wenden wir das an auf das gerade betrachtete System, das wir als konstituiert aus zwei Teilsystemen A und B auffassen können. Daran ist Omega gesamt gleich Omega A mal Omega B. Das heißt, die Boltzmann-Formel nimmt dann die Form an, S ist gleich K mal ln von Omega A mal Omega B. Nach den Rechenregeln für Logarithmen können wir das auch schreiben als K mal ln Omega A plus ln Omega B. Und da können wir das K jetzt ausmultiplizieren. Das heißt, das können wir auch schreiben als K mal ln Omega A plus K mal ln Omega B. Und das ist ja dann nichts anderes als wieder gemäß der Boltzmann-Formel S von A plus S von B. Probe geht also auf. Diese Boltzmann-Formel hat eine ganz zentrale, herausragende Bedeutung, nicht nur in der statistischen Thermodynamik, sondern ganz grundsätzlich in der physikalischen Chemie. Wir haben bisher die Entropie als eher abstrakte Größe kennengelernt, die zwar ganz zentral ist, weil sie uns etwas über die Richtung spontaner Prozesse aussagt, aber die wir noch nicht so richtig illustrativ verstehen konnten. Jetzt können wir das. Jetzt können wir uns die Entropie illustrieren. Sie hängt damit zusammen, durch wie viele Mikrozustände ein bestimmter Makrozustand realisierbar ist. Ein sehr schönes Beispiel dafür findet sich in dem Lehrbuch von Dickerson und Geiss, Chemie, eine lebendige und anschauliche Einführung. Dort wird folgendes Beispiel skizziert. Stellen wir uns mal ein System vor, das aus 9 Punkten besteht, also das wir als ein 3x3 Gitter darstellen können. Und in diesem System gibt es 4 Teilchen, die können wir auf diesen Gitterplätzen verschieden anordnen. Wenn wir es mit einer Anordnung zu tun haben, wo alle 4 Kontakt zu jeweils 2 anderen haben, also wo alle 4 auf so einem 2x2 Untergitter sitzen, dann nennen wir diesen Zustand einen Kristall. Hier haben die Teilchen eine kristalline Nahordnung sozusagen. Alle anderen Zustände, wo das nicht so ist, also wo die Teilchen so auf dem Gitter sitzen, dass nicht jedes von ihnen Kontakt zu 2 direkten Nachbarn hat, dann nennen wir diesen Zustand ein Gas. Da das jetzt ein sehr einfaches System ist, können wir uns alle Mikrozustände, in denen dieses System existieren kann, hinschreiben. Das sind 126 Stück. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehen, dass nur 4 davon kristallin sind sozusagen. Also nur in 4 davon liegen die Teilchen so vor, dass sie immer 2x2 Untergitter bevölkern. Da können wir eigentlich auch schon ganz intuitiv drauf kommen. Wenn wir uns so ein 3x3 Gitter bildlich vorstellen und wir wollen da jetzt 4 Teilchen so platzieren, dass sie ihrerseits wie so ein 2x2 Gitter aussehen, dann geht das nur auf 4 Arten, nämlich in die 4 Ecken unseres erstgenannten Gitters. Wir haben also 4 Mikrozustände, die dem Kristall entsprechen, aber 122 Mikrozustände, die einem Gas entsprechen. Durch diese einfache Abzählung sehen wir ganz illustrativ, dass der geordnete kristalline Makrozustand wesentlich unwahrscheinlicher ist als der ungeordnete, gasförmige Makrozustand. Und gemäß der Boltzmann-Formel verstehen wir jetzt, warum das sich klar quantitativ mathematisch in eine geringere Entropie übersetzt. Mit dieser statistischen Definition der Entropie wird also mehreres erreicht. Erstens ist die Entropie nun absolut definiert. Nicht nur differenziell, wie sie es bislang in Kapitel 1.6 war. Wir können der Entropie einen definierten Nullpunkt geben. Fußnote, sowas gibt es auch für die Energie und dafür brauchen wir in der Tat die Quantenmechanik. Denn genau wie bei der Entropie liefert uns die chemische Thermodynamik immer nur Unterschiede, also immer nur Delta-Werte, Delta U oder Delta H, nicht aber ein absolutes H oder ein absolutes U. Letzteres führt uns erst die Quantenmechanik ein, in der es in der Tat einen wohldefinierten Energiegrundzustand gibt. Diesen Zustand können wir definitionsgemäß die Energie 0 zuweisen und alle anderen Energien lassen sich dann auf diese Energie beziehen. Aber um den Zustand zu finden, brauchen wir die Quantenmechanik. Für die Entropie brauchten wir keine Quantenmechanik. Dafür brauchten wir nur in Anführungszeichen statistische Thermodynamik und haben damit jetzt einen Entropie-Nullpunkt definiert. Die Entropie ist genau dann null, wenn das System nur einen einzigen Mikrozustand hat. Denn dann ist gemäß Boltzmann-Formel S ist gleich KB mal ln von 1. Und der ln von 1 ist 0, also ist S gleich 0. Zweitens ist uns jetzt klar, warum die Entropie nie abnimmt. Wenn wir ein System betrachten, das sich anfänglich in einem makroskopischen Zustand mit nur wenigen zugehörigen Mikrozuständen befindet. Also zum Beispiel, indem wir uns vorstellen, dass wir einen Behälter haben, der mit einem Gas gefüllt ist und wir zwingen jetzt alle Moleküle des Gases, sich nur in einer Ecke aufzuhalten, indem wir die dahin pumpen. Lassen wir dann diese Zwangsbedingung fallen, also schalten unsere Pumpe aus oder entfernen eine dazwischen befindliche Wand, werden auch andere Konfigurationen zugänglich, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Und so nimmt das System diesen Zustand an und gerät damit, gemäß Boltzmann-Formel, in einen Zustand höherer Entropie. Die ursprüngliche Ausgangskonfiguration, die ist immer noch möglich, aber die ist unwahrscheinlich. Es ist nicht unmöglich, dass sich die Teilchen auch spontan wieder in die Ecke des Systems zurückziehen, aber es ist schlichtweg sehr unwahrscheinlich. Und wie die Videobloggerin MyT in ihrem Buch Komisch alles chemisch illustrativ herausstellt, ist das sehr gut, dass das so ist. Denn sonst müssten wir ja befürchten zu ersticken, wenn sich alle Sauerstoffmoleküle sich spontan dazu entschließen, sich in die Ecke des Raumes zurückzuziehen, in der wir nun gerade nicht sitzen. Drittens erhalten wir durch die statistische Definition der Entropie einen illustrativ-konzeptuellen Blickwinkel darauf, was Entropie eigentlich ist. Bisher hatten wir Entropie immer assoziiert mit dem Begriff Unordnung. Entropie ist Unordnung, war so ein Merksatz. Und der ist auch nicht falsch. Wir können dem jetzt aber noch einen zweiten Merksatz, eine zweite Illustration an die Seite stellen, nämlich dass Entropie Möglichkeit oder Freiheit ist. In dem gerade diskutierten Beispiel mit der Welt aus 9 Punkten liegt eine hohe Entropie vor für Zustände, für die wir viele Freiheiten haben, sie zu realisieren. Hier konkret auf 122 Arten von insgesamt 126. Wir hatten auch dies ja schon am Ende der Lehreinheit über die Entropie schon mal kurz umrissen und sind da auf ganz philosophische Gedanken gekommen, nämlich dass, wenn wir diesem Gedanken folgen und Entropie ein Maß der Freiheit ist und gleichsam auch ein Direktiv dafür ist, welche Prozesse im Universum freiwillig ablaufen, dann wird Freiheit zum Regulativ. Das sollte ja auch in menschlichen Gesellschaften, die für sich proklamieren, aufgeklärt zu sein, stets so gelten. Wir können das auch nochmal anders ausdrücken. Wir können die Konnotation Entropie ist Unordnung auch noch durch eine andere alternative Verbildlichung darstellen. Zusätzlich zu dieser Konnotation, die wir gerade eben genannt haben, Entropie ist Freiheit. Wir können alternativ dazu auch sagen, Entropie ist behebbares Unwissen oder Informationsdefizit. Wenn die Entropie eines Systems null ist, dann kennt dieses System gemäß Boltzmann-Formel nur einen einzigen Zustand. So hatten wir ja gerade eben den Nullpunkt der Entropie auch definiert. Dann wissen wir alles über dieses System, was es zu wissen gibt. Je größer jetzt die Anzahl möglicher Mikrozustände, die ein System hat, desto größer wird unser Unwissen darüber. Auf genau diese Art und Weise hat der Mathematiker Claude Shannon die Entropie aus dem Blickwinkel der Informationstechnik definiert. Genau genommen hat er quasi das Inverse definiert, den Begriff der Negentropie, negative Entropie. Die quantifiziert den Informationsgehalt einer Nachricht über die Entropie derselben Nachricht, die sich ergäbe, wenn wir für jedes Zeichen der Nachricht nicht wüssten, welches es ist. Entropie ist demnach ein Maß für den mittleren Informationsgehalt pro Zeichen einer Nachricht. Das Umgekehrte davon, der Informationsgehalt, ist demnach ein Maß für die beseitigte Unsicherheit, eben die Negentropie. Je mehr Zeichen wir bei einem Nachrichtenübertragungsprozess von einer Quelle korrekt empfangen, desto mehr Informationen erhalten wir und gleichzeitig sinkt die Unsicherheit über das, was hätte gesendet werden können. Wir können uns diese Definition des Informationsgehalts auch quantitativ vor Augen führen. Wenn ein Ereignis, das mit einer Wahrscheinlichkeit Pi eintreten kann, tatsächlich eintritt, dann wird dadurch ein konkretes Ereignis aus einer hypothetischen Menge von 1 durch Pi gleich wahrscheinlichen, stochastisch unabhängigen Ereignissen ausgewählt, wie beim Loseziehen. Um diese mögliche Anzahl von Ereignissen unterscheiden zu können, benötigen wir eine Anzahl binäre Bits, die Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch Pi ist. Das können wir alternativ auch als Minuslogarithmus zur Basis 2 von Pi schreiben. Dieser Wert gibt uns den Informationsgehalt eines speziellen Ereignisses an, in Bits. Die Basis 2 in diesem Logarithmus, die kommt jetzt daher, dass wir das für Binärbits ansetzen, also Einzelzeichen, die die Realisierung 0 und 1 haben können. Das ist im Grunde willkürlich, es ist aber besonders einfach technisch zu handhaben. Wir definieren nun die Einheit 1 Shannon als den Informationsgehalt eines Ereignisses, das eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 hat, wie beispielsweise ein Münzwurf. Die mindestnotwendige Anzahl von Bits, die wir zur Darstellung der Information, also zum Beispiel eines Texts, brauchen, ergibt sich aus dem Produkt des durchschnittlichen Informationsgehalts jedes Zeichens und der Anzahl Zeichen in unserer Nachricht, also in unserem zu übermittelnden Text beispielsweise. Die nach Shannon definierte Entropie dient uns hierbei jetzt als Maß der benötigten Bandbreite eines Übertragungskanals und lässt sich generalisierend auffassen als ein Maß für den Informationsgehalt. Wir sehen, diese Definition der Entropie, die aus jetzt wirklich einem völlig anderen Teilgebiet als der physikalischen Chemie stammt, führt auf ähnliche Grundprinzipien zurück, wie die Auffassung der Entropie, die wir aus statistisch-thermodynamischem Blickwinkel gewonnen haben, nämlich auf eine statistische Betrachtung. Wir sehen damit nochmal, was für eine fundamentell tiefliegende Größe die Entropie ist. Sie ist nicht nur in der Chemie und Physik ein Entscheidungsgeber dafür, welche Prozesse im Universum freiwillig ablaufen, sondern hat auch in ganz anderen Teilgebieten der Wissenschaft eine dort gleichsam grundelementare Bedeutung. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben in dieser Lehreinheit die in der vorigen Lehreinheit eingeführte Zustandssumme verallgemeinert von einer molekularen zu einer systemischen Betrachtung. Und wir haben einen Zusammenhang zwischen beidem hergestellt. Überdies haben wir zum Schluss unserer Lehreinheit damit begonnen, makroskopisch-thermodynamische Größen aus statistisch-thermodynamischem Blickwinkel zu betrachten und haben dies für die elementarste Zustandsfunktion, die Entropie, getan. Dies öffnet uns den Blickwinkel zum Herzstück der statistischen Thermodynamik, der Verbrückung des mikroskopischen Blickwinkels auf ein System hin zu einer makroskopisch-thermodynamischen Beschreibung desselben, was mathematisch bedeutet, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Systemzustandssumme und thermodynamischen Zustandsfunktionen. Damit wollen wir uns in unserer nächsten Lehreinheit befassen und auf diese Art und Weise den ganz großen Bogen zwischen dem damit eingeleiteten Ende und dem Beginn unserer Grundvorlesung Physikalische Chemie 1 herstellen.